Zwei Geschäftsmänner, ein Amerikaner und ein Deutscher, treffen sich und sie kommen ins Gespräch und stellen fest, dass sie beide planen, jetzt ein Haus zu bauen. Zwei Monate später treffen sie sich wieder. Der Amerikaner zeigt ganz stolz auf seinem Smartphone die Bilder von dem Haus, ne, dem Deutschen und so, und sagt, nur noch 6 Wochen, dann steht der Pool. Dann sagt der Deutsche, naja, noch 6 Wochen, dann ist die Baugenehmigung durch. Wie der Axel schon gesagt hat, heute soll es ein bisschen über Hausbau gehen. Nicht, dass ich davon irgendeine Ahnung hätte. Also ich durfte jetzt viel lernen in den letzten 2 Jahren. Ne? Aber genau. Zum Glück können wir da an anderen Stellen noch nachgucken. Und zwar geht es um ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Habt ihr euch vielleicht auch schon gedacht. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baute sein Haus auf felsigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baute sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus, da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. War schon die ganze Geschichte, die Jesus hier erzählt, aber sie ist schon ziemlich deutlich so. Ne? Wer auf ihn hört, der ist klug und die nicht auf ihn hören, die sind dumm. Und uns ist das ja auch alles irgendwie klar. Wenn wir uns nicht auf das Wort Gottes stützen, dann überleben wir die Stürme des Alltags nicht so wirklich. Wenn wir das Wort Gottes als Fundament haben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und natürlich ist dadurch jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist schon klar, aber wir wissen, auf was wir uns verlassen können, auf welchem Fundament wir stehen. Und als Deutsche wissen wir ja auch, ne, wie ein gescheites Haus gebaut werden soll. Die Amis haben da ja quasi so Pappschachteln oft stehen, die man einfach so wieder einreißen kann. Aber so ein gescheites Fundament, ne, wo Flugzeuge drauf landen können, das ist dann schon ein ordentliches Haus und richtig hochgemauert und so weiter. Und genauso soll ja unser Glaube auch auf einem gescheiten Fundament stehen. Axel hat das eben eigentlich auch alles schon gesagt und damit ist ja auch schon alles gesagt, oder? Predigt heute sehr kurz, wir lassen es, gehen wieder alle nach Hause, beziehungsweise ihr habt euch ja eh die Zeit genommen, dann kann man sich vielleicht noch ein bisschen unterhalten und so. Ist ja klar, wer das Wort von Jesus als Fundament hat, bei dem ist gut, das sind die Klugen und die Nichtchristen, das sind halt so die Dummen, die nicht auf Unwetter gewappnet sind. Aber ganz so einfach klappt es nicht. Und wir müssen ein bisschen genauer reinschauen und können dabei ganz erstaunliche Sachen in dem Text entdecken. Es geht hier um 2 Männer. Der eine baut auf Sand, der andere auf Fels. Aber jetzt mal ehrlich, wer ist denn so bekloppt und baut sein Haus auf Sand? Ja. Jedes Kind weiß, dass wenn man eine Burg im Sandkasten baut und es regnet, muss man sie am nächsten Tag nochmal bauen. Ja, ganz klar, weiß doch jeder. Wenn jetzt also Jesus erzählt von einem, der sein Haus auf Sand baut, wie kommt er denn auf die Idee, von so einem Chaoten zu erzählen? Jesus war ja vom Fach, also der hatte ja Ahnung. Also nicht so wie ich. Wenn ich jetzt irgendwas von Mauern erzählen müsste und sowas, ne, dann könnte ich mich vielleicht darauf berufen, dass mein Opa auch Maurer war, aber wir wissen ja alle, dass die Berufe nicht mehr weitergegeben werden, so nicht mehr unbedingt. Das wäre okay, aber Jesus als Zimmermann, der war ständig am Hausbau beteiligt. Also wieso erzählt er denn sowas Komisches? Damit wir das besser verstehen können, müssen wir uns genauer anschauen, wie das damals ausgesehen hat in Israel. Es gibt ja viel Wüste in Israel. Das sieht man auch in jedem Jesus-Film. Ne? Überall Steine. Und diese Wüsten sind eigentlich von ganz vielen Flüssen durchzogen. Aber wie sich's für eine Wüste gehört, sind die halt trocken. Ne? Ist ja eine Wüste. Im Sommer sind es einfach nur Täler zwischen Felswänden. Und in diesen Tälern, da findet man sandigen Boden. Wenn jetzt aber der Winter, die Regenzeit kommt, dann kann es ganz schnell ganz anders aussehen. Wenn es so richtig anfängt zu regnen, dann entstehen in diesen Tälern so richtige Sturmfluten. Die schwemmen alles weg, was dort steht. Für die Anwohner ist das manchmal ganz nützlich. Ne? Im Sommer kannst du deinen ganzen Müll irgendwie rauswerfen ins Tal und im Winter wird dann alles sauber gemacht von der Natur und ist dann weg. Hm? Wenn man jetzt aber von dem Phänomen nichts weiß oder denkt, dass es ja jetzt schon seit Jahren gar kein Wasser mehr gab, der Fluss doch sicher ausgetrocknet ist, dann kann das so ein richtiges Unwetter auch lebensgefährlich werden. Wenn also jetzt jemand ein Haus bauen und sicher gehen will, dass er das Unwetter überlebt, dann muss man wohl oder übel die Felswände bearbeiten. Natürlich harte, mühevolle Arbeit, bis man endlich so ein Haus in so ein Loch in der Felswand irgendwie reingebaut hat. Aber dann war man auch sicher. Aber jetzt wieder die Frage. Wenn das ein Flussbett ist und das jeder weiß, warum baut man dann mitten in diesem Sand sein Haus? Aber ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so abwegig ist, zumindest so, wie wir Menschen so ticken. Ne? Man kommt von irgendwoher in diese Gegend und will sich dort niederlassen. Und im Tal, da ist schön schattig, ist angenehm, sieht optimal eigentlich aus. Dann schaut man sich die anderen Häuser an und wie viel Arbeit das ist, solche Häuser zu bauen. Na, erst dieses Plateau in den Fels hauen und da irgendwie was drauf. Außerdem muss man die ganzen Steine hochschleppen. Und auch später, ne? Jeden Einkauf musst du ja da hochtragen. Wir beschweren uns ja schon, wenn ein mehrstöckiges Haus keinen Fahrstuhl hat. Ne? Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Und dann sieht man vor sich dieses Tal. Und es ist einfach alles einfacher. Und es geht doch auch viel schneller. Und dann kommen so die Alteingesessenen, ne? Und müssen dem Unhiesigen hier erzählen, wie das so läuft. Und sie erzählen so Horrorgeschichten von Sturzbächen und Flüssen, von Sturmfluten. Und wie das so ist, sind diese Geschichten unglaublich dramatisch. Und der Neue, der guckt sich den Boden an. Staubtrocken, kein Tropfen Wasser. Selbst zum nächsten Brunnen muss er voll weit laufen, um irgendwie an Wasser ranzukommen. Warum soll er denn da auf diese Erzählungen hören? Das sind doch bestimmt so Gruselgeschichten, um die Neuankömmlinge dazu veräppeln. In der Zeit, in der die irgendwie den Fels behauen müssen, um ein Haus da reinzustellen, hat er schon ein ganzes Dorf hier unten gebaut. Ist doch klar. Und dann kommt eben doch die nächste Regenzeit. Und wir wissen, was dann passiert. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Die Zuhörenden damals, die konnten mit dem Sand und dem Fels was anfangen. Die wussten sofort, die hatten so ein Bild vor Augen. Das hatte nichts irgendwie mit Fundamentgießen oder sowas zu tun, so wie wir es eben bei uns machen, weil, wie Axel gesagt hat, ne, hängt ja an der Beschaffenheit vom Boden, was man so machen muss. Erst heute Morgen hat eine Freundin erzählt, dass es bei der Bibelübersetzung in Kulturen, wo die eher in Moorgebieten wohnen, darf man hier nicht übersetzen mit dem Haus auf Sand, weil wenn du in einem Moorgebiet erzählst, ein Haus auf Sand bauen, dann ist es deutlich stabiler als das Haus im Moor. Und dann klingt das ganz komisch, die Geschichte. Also es kommt auf die Begebenheiten an. Aber was will denn Jesus hier damit sagen? Die beiden Hausbauer stehen für zwei Sorten von Menschen, für die Klugen und für die Dummen, so teilt er sie ein. Und Jesus sagt nicht, der Christ ist der Kluge und der Nicht-Christ ist der Dumme. Also mal abgesehen davon, dass es damals keine Christen gab. Jesus und seine Jünger waren ja alles Juden. Nee, Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und sie befolgt, der ist quasi wie der Kluge. Und wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, der ist so der Dumme. Beide Menschen sind hörende Menschen. Beide, der Kluge und der Dumme. Beide hören die Worte von Jesus. Der entscheidende Unterschied ist, die eine Person setzt es um, was er sagt, und die anderen nicht. Das kleine Wörtchen nicht ist das Einzige, was die zwei voneinander trennt. Aber wer sind denn heute die Menschen, die die Worte von Jesus hören? Ich würde mal behaupten, das sind hauptsächlich wir. Hauptsächlich Christen. Das sind die, die in Gottesdienste gehen, die in Hauskreisen oder in Bibelstunden zusammensitzen und über Bibeltexte reden. Jesus fordert in diesem Gleichnis also uns heraus. Also wir können da nicht irgendwie auf andere zeigen und uns gemütlich zurücklehnen. Für den Menschen, der sich fragen muss, ob er im Tal oder an der Felswand baut, ist es wichtig, dass er sich entscheidet, diese Mühe auf sich zu nehmen und da hochzuklettern und den Fels zu bearbeiten. Er muss den Rat der Ortsansässigen wirklich ernst nehmen. Er muss, obwohl er nur Wüste sieht und obwohl es alles komisch aussieht, mit diesen Sturzbächen rechnen. Er muss viel Mühe auf sich nehmen, hart arbeiten, vielleicht auch Rückschläge in Kauf nehmen, vielleicht auch lange warten, bis er merkt, dass die tatsächlich recht hatten. Weil wenn der Winter mal nicht so ist, Also es kommt hin und wieder wohl vor, dass ein, zwei Winter da keine Sturzbäche entstehen. Und dann denkt man sich, ja Mist, jetzt habe ich das Haus da oben gebaut und es passiert trotzdem nichts. Also muss man manchmal lange warten. Jesus sagt, wenn du meine Worte hörst und sie umsetzt, dann bist du wie dieser Mensch. Das macht dir vielleicht Mühe, es fällt dir vielleicht auch nicht immer leicht. Manchmal musst du vielleicht auch länger warten, aber es lohnt sich. Wer aber die Worte von Jesus kennt, ohne sie umzusetzen, der baut auf Sand, so sagt er. Es reicht nicht, dass man schon mal irgendwie was von Sturzfluten gehört hat. Es reicht nicht, dass man theoretisch weiß, dass da vielleicht was kommen könnte. Solange man die Konsequenzen daraus nicht zieht und sein Haus in die Felswand reinbaut, dann wird sie beim nächsten Fluss, bei der nächsten Flut weggerissen. Es reicht also nicht, wenn wir nur wissen, was Jesus gesagt und getan hat. Wir können die ganze Bibel auswendig lernen. Jesus macht deutlich, solange wir sie nicht umsetzen, das, was wir daraus gelernt haben. Es ist eigentlich egal, dann sind wir so auf Sand bauende. Wir sind gemeint. Wir sollen die Reden von Jesus nicht nur hören, sondern auch umsetzen. Und da kommt das, was so fast für mich das Spannendste in dem ganzen Text ist. Jesus sagt, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt. Auf was bezieht er sich denn damit, mit diesen Worten? Jesus erzählt das Gleichnis ja nicht einfach so mittendrin, sondern es ist der Abschluss der Bergpredigt. Die Bergpredigt, die mit den berühmten Seligpreisungen beginnt und tatsächlich irgendwo in der Gegend von diesem Foto stattgefunden hat, das man da im Hintergrund sieht. Und diese Bergpredigt hört mit dem Gleichnis auf. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt. Die gleiche Bergpredigt, in der auch so Sachen drinstehen wie, ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Oder schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Oder wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sag nicht nein. Oder macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt. Oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Oder behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. Und noch vieles, vieles mehr. Um diese Rede geht es. Genau von dieser Rede sagt Jesus, wer sie kennt, ohne sie umzusetzen, der ist quasi so dumm, wie wenn man sein Haus da mitten in dieses Tal auf den Sand baut. Es kann keiner Flut standhalten. Und umgekehrt heißt es, wer die Bergpredigt umsetzt, der ist klug, der ist für den Winter, da kommen die Fluten nämlich normalerweise, gerüstet. Sie ist klug, weil sie weiter sieht als nur das Hier und Jetzt. Und dann denkt, naja, ist ja eh keine Flut zu erwarten. Sie ist klug, weil sie sich auf das vorbereitet, was kommt. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, wenn da nur die Bergpredigt und meine eigene Interpretation dazu wären, würde ich nicht zögern zu sagen, oh ja, ich bin ein Christ. Leider ist aber viel, was unter dem Namen Christentum läuft, eine Negation der Bergpredigt. Er hat versucht, nach den Grundsätzen der Bergpredigt zu leben. Sein passiver Widerstand kam tatsächlich als Idee aus der Bergpredigt. Und er war bekennender Hinduist. Und wenn man Jesus jetzt hier in dem Gleichnis so ernst nimmt, dann müsste man eigentlich Gandhi den Klugen nennen und die Christen, die das nicht umsetzen, was in der Bergpredigt steht, die dumm. Die Bergpredigt stellt ziemlich hohe Ansprüche insgesamt an uns. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, heißt es an einer Stelle. Höher geht's ja kaum mehr. Ne? Aber auch so Dinge wie richtet nicht, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Stellt Jesus denn uns mit Absicht hier irgendwie zu hohe Ansprüche, damit er sich dann freuen kann, wenn unsere Häuser weggeschwemmt werden? Ich glaube nicht. Die Bergpredigt fängt ja mit den sogenannten Seligpreisungen an. Die Seligen. War es letzte Woche oder vorletzte Woche, wo ich da schon mal drüber gesprochen habe. Ne? Die Glückseligen, die zu Beglückwünschenden. Wer sind denn diese Menschen? Jesus sagt, glücklich sind die oder glückselig, die sanftmütig, barmherzig, die friedfertig sind, die nach Gerechtigkeit dürsten, die ein reines Herz haben, die wissen, wer sie vor Gott sind. Und wenn man dann die ganze Bergpredigt liest, dann merkt man, es sind die, die so leben, wie Jesus es in der Bergpredigt insgesamt auflistet, wie er es fordert. Jesus fängt seine Rede quasi damit an und sagt, hört mal, diese Menschen, die sind glücklich. Wenn die das tun, was ich jetzt gleich alles erzähle, dann können sie sich glücklich nennen. Das belohnt Gott. Er ist barmherzig mit ihnen. Er tröstet sie. Er gibt sich ihnen zu erkennen. Jesus beginnt seine Rede, indem er eigentlich vor Augen malt, wie wunderbar es ist, im Reich Gottes zu leben. Und dann erst beschreibt er, wie dieses Leben im Reich Gottes aussehen kann. Letztlich sind die Glückseligen, die sich nach der Bergpredigt von Jesus richten. Jesus meint es also gut mit uns. Er freut sich nicht irgendwie über unser Versagen, ganz und gar nicht. Wenn Jesus sieht, dass unser Haus irgendwie einzustürzen droht, dann setzt er sich nicht eben hin mit dem Campingstuhl und lacht, sondern er stürzt selber in die Fluten, um uns rauszuziehen, um uns zu retten. Jesus will, dass wir zu Menschen werden, die erleben, was es heißt, glücklich, glückselig zu sein. Jesus will, dass wir Ortskundige im Reich Gottes sind. Und das nicht nur irgendwie im Himmel, so im Jenseits, sondern das beginnt schon jetzt und hier. Dort, wo wir uns auf das einlassen, was Jesus predigt. Wo wir lieben, statt zu hassen. Wo wir vergeben, statt nachzutragen. Wo wir uns nach dem Reich Gottes regelrecht verzehren. Da erleben wir, wie Gott hält, was er verspricht und wie er segnet. Wir werden uns in den nächsten Wochen die Bergpredigt in ein paar Auszügen zumindest mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist so ein Riesenpaket, wenn wir da uns alles angucken wollten, wären wir wahrscheinlich bis ins nächste Jahr beschäftigt, so ungefähr. Also wir nehmen nur ein paar Texte raus. Aber spannend finde ich, dass sie uns in ihren Ansprüchen quasi immer wieder zu Jesus hinbringt. Wenn wir drauf und dran sind zu scheitern, dann merken wir wieder, wie sehr wir auf Jesus und auf seine Kraft angewiesen sind. Und indem wir näher zu Jesus kommen, verändern wir uns. Wenn wir die Liebe von Jesus spüren, obwohl wir oft so weit entfernt sind von dem, was er will, dann fällt es uns auch wieder leichter, barmherzig zu sein mit anderen. Wenn wir erleben, wie Jesus uns unsere Verfehlungen vergibt, dann können wir auch leichter anderen vergeben. Wenn wir erfahren, dass Jesus uns nicht verurteilt und verachtet für das, was wir tun, dann werden wir auch leichter darauf verzichten können, andere zu verurteilen und zu verachten. Die Bergpredigt ist faszinierend und sehr herausfordernd. Aber wer sich an ihr orientiert, der ist wie so ein Ortskundiger im Reich Gottes, der ganz genau weiß, wo er sein Haus hinzustellen hat. Ist unter Umständen manchmal harte Arbeit, mühsam und sicher auch mit Rückschlägen verbunden. Aber es lohnt sich. Genau wie der kluge Mensch im Haus sitzt und sich sicher fühlt, genauso fühlt sich der, der sein Leben im Reich Gottes führt, so wie Jesus beschreibt. Er ist ganz fest mit Gott verbunden und fühlt sich dort sicher und geborgen. Jesus sagt, diese Menschen sind Überglückliche, sind Selige. Selbst in den schlimmsten Wintern, wenn die Stürme reinbrechen, wenn Fluten kommen, dann haben sie einen sicheren Fels. Und diese Fluten können ihnen und ihrem Haus nichts anhaben. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass wir glückliche sein dürfen in deinem Reich. Dass es zwar nicht unbedingt immer zu den Maßstäben der Welt passt und dass es manchmal kurzfristig ein bisschen anstrengender aussieht oder nicht so gut wie das, was die anderen so haben oder machen. Aber dass es sich langfristig lohnt, dass wir langfristig glückliche, selige, zu Beglückwünschende sind. Und du siehst, wo in unserem Leben wir lieber die Abkürzung nehmen und unsere Häuser lieber ins Tal auf den Sand bauen, anstatt irgendwie Löcher in die Felswand zu hauen. Und ich danke dir, dass du uns genau dort auch beistehst. Bitte ich, dass du uns die Kraft gibst, mehr und mehr eben an die Felswand zu gehen und nicht in den Sand. Dass du uns zeigst, wo wir irgendwie auf Irrwegen unterwegs sind. Dass du uns darin begleitest. Uns Kraft gibst, uns ganz viel Liebe schenkst, sodass wir sie weitergeben können. Und uns hilfst, dass wir so Ortsansässige werden, so Alteingesessene im Reich Gottes, die anderen wieder von dem erzählen können, wovon wir schon profitiert haben, die von dem weitergeben, was wir von dir bekommen haben. Vater, ich bin gespannt, was du in den nächsten Wochen da auch mit uns vorhast, was wir vielleicht Neues entdecken an dir, an uns, an unserer Gemeinde, an unserem Ort. Bitte nicht, dass du dadurch wirkst, den ganzen Gedanken auch mit in die Wochen hinein. Bitte ich, dass du uns begleitest, dass du uns begegnest und dass du uns segnest und dass du uns zum Segen für andere machst. Amen.